Und Kulturaktivitäten vor dem Oktober 89 gab es aber. Und welche Form hatten die?
Die gab es. Mit Beginn, glaube ich, auch wieder April, Mai 1989, begannen wir Ausstellungen zu machen, wenn auch so mit Mundpropaganda hinter vorgehaltener Hand. Also es gab eine Trümmerfrauenparty, der wir unsere natürliche Kulisse des Hinterhauses, was damals gerade abgerissen wurde vom ACC, zunutze gemacht haben und haben halt die besten Trümmerfrauen ausgezeichnet. Da war ein sowjetischer Kommandant, also alles gespielt. Dann spielte man schon mal zum Zeichen des Aufbruchs in die neue Zeit, spielte ein Streichquartett der Hochschule für Musik Franz Liszt die Nationalhymne der DDR. Dann wurde mit einem Kochbuch, das hieß Schmalhans kocht trotzdem gut, aus den 1940ern, wurden Sachen gekocht. Das war also so eine eventartige Veranstaltung. Man versuchte die Zeit der späten 1940er nachzuspielen. Das war die Trümmerfrauenparty. Und damit gepaart war eine Ausstellung auch. Man hing dann Filmprogramme und Schreibmaschine geschriebene Zeugenberichte aus der damaligen Zeit, hing man sich an die Wand. Oder es gab eine Ausstellung, der wir nur Postkarten, Ansichtskarten ausgestellt haben. Es gab eine Ausstellung, die hieß Milchtüten Metro lang, glaube ich, ganz komischer Name, in der wir uns zunutze machen, dass Studenten der damaligen Hochschule für Architektur und Bauwesen, Architekturstudenten, hatten damals noch im Schloss Kromsdorf gelebt und sind immer in den Frühjahrssemesterferien auf die Ostseeinsel Hiddensee gefahren. Komischerweise strandeten dort Tetrapacks, Milchverpackungen aus aller Herren Länder, also auch aus Norwegen und Schweden und aus Westdeutschland. Die hat man dann gesammelt und dann präpariert und katalogisiert und archiviert, wie die Numismatiker und Philatelisten das so zu tun gedenken, hat daraus kleine Installationen oder Installationchen gebaut und die wurden dann mal präsentiert. Also Milchtüten waren ja für uns aus dem Osten was ganz Exotisches. Bei uns gab es Milchpackungen so aus Plastik für 72 und 80 Pfennige. Die eine hatte 3% mehr Fettgehalt, die andere weniger. Gab ja nicht die große Auswahl. Das war was sehr Exotisches und das haben wir uns dann an die Wand gehangen. Die Ausstellungen hatten eher so die Form der Partykulisse und daraus entstand dann so nach und nach, als dann mal ein Partyheiser dann gesagt hat, Mensch, das wäre doch auch eine schöne Idee hier, mach doch eine richtige Galerie draus. Es gibt auch genügend Künstler, bildende Künstler, die nicht offiziell organisiert sind im Verband der bildenden Künstler, die haben nicht so viele Ausstellungsmöglichkeiten. Versuch doch mal in diese Richtung zu agieren. Und dann haben wir uns mit diesen Leuten auseinandergesetzt und haben gesagt, was meinst du jetzt, einen richtigen Ausstellungsraum mit, meinst du jetzt mit richtig Beleuchtungssystem und Galeriepersonal und mit Hängesystem? Ja, versuch das doch mal. Ach ja, das machen wir. Und so hat sich eigentlich die Kunst selber ihren Weg ins Gebäude gesucht. Es gab also niemals irgendwie jemanden, der gesagt hat, jetzt machen wir eine Galerie und das soll richtig professionell aufgezogen werden. Es hat sich alles sehr natürlich so Schritt für Schritt gefunden.
Und das war sozusagen ein kontinuierlicher Prozess, der jetzt keine großen Brüche hatte durch den Fall der Mauer oder
so. So kann man es eigentlich sagen. Also im Prinzip lediglich im Ausstellungsmachen, also in welche Richtung hat man sich orientiert, klar ging es uns wie allen anderen auch, wir haben uns dann erstmal nicht nach Westdeutschland orientiert, sondern wir sind in die USA gefahren, wir sind nach England gefahren, haben dort Vorträge gehalten. 1990 dann, genau, und 1991 auch, haben dann unsere erste Skulpturenausstellung, ist mit Hilfe eines von Skulpturen, von Bildhauern aus einem Bildhauer College, einem anthroposophischen Bildhauer College, Emerson College aus Forest Row in Südengland, bei Bristol ist das, glaube ich, gewesen, entstanden. Also man hat sich dann schon so eher Richtung Westen orientiert. Das hat sich inzwischen wieder relativiert. Wir machen inzwischen auch sehr viele Ausstellungen, ganz zu schweigen jetzt von der Australien-Ausstellung, die eher östlicher Natur sind. Wir haben also auch viel schon mit China, Japan, mit Sowjetunion und später Russland zusammengearbeitet, auch mit den ehemaligen Ostblockländern. Also das war aber so am Anfang so ein Drift. Es zog einem dann irgendwie schon in den richtigen Westen. Und jetzt nicht, um dort zu bleiben, sondern um sich neu zu orientieren, um sich von dort mal Inspirationen zu holen.
Und jetzt diese politische Protest lief ja auch teilweise happeningartig ab mit Kerzen und symbolischen Aktionen. Damit direkt hattet ihr nichts zu tun?
Nein, eigentlich gar nichts. Nee. Wir hatten einmal mit politischem Protest und Kerzen, weil du jetzt Kerzen als Symbol auch des Protests, des Widerstandes ansprichst, zu tun, als wir beispielsweise, ich glaube, das war 91, uns bemüht haben, diesen sowjetischen Deserteur, der Deserteur der Roten Armee, freizukämpfen mit Hilfe vieler Gleichgesinnten aus Weimar, der in Gera von seinem Armeebereich geflüchtet war, in 42 Tagen sich mit einem anderen Flüchtlingskollegen im Wald aufgehalten hat, von der deutschen Polizei aufgegriffen wurde, dem sowjetischen Militärtribunal übergeben wurde und dann wurde ihm der Prozess gemacht unter sehr scheinheiligen Bedingungen in Weimar. Weimar war ja die Garnisonshauptstadt der sowjetischen Weststreitkräfte, der 7. Armee, glaube ich, der sowjetischen Weststreitkräfte. Und da haben wir damals für entsprechende Öffentlichkeit gesorgt und viel auch geworben, in Anführungszeichen, in vielen Regenbogenzeitungen, die es in Deutschland ja dann gab, Super Illu Bunte und so weiter, und versucht, den freizukämpfen, was uns auch gelang. also nicht wir selber haben das initiiert, sondern da gab es einen sowjetischen oder russischen Menschenrechtsanwalt, der dann hier mit der Mutter und Patentante dieses Deserteurs irgendwann in Weimar ankam und über irgendwelche blöden Zufälle sind die im ACC gelandet. Wir haben dann geholfen sozusagen und das war in der Tat eine politische Aktion auch. Aber das haben wir eigentlich immer nur gemacht, wenn wir wie die Jungfrau zum Kinde gekommen waren, haben uns aber nicht jetzt vorwiegend politisch geäußert, sondern es ging eigentlich immer über das Vehikel Kultur und Kunst. Man könnte auch böse behaupten, wir haben immer die Kultur und die Kunst für uns zu instrumentalisieren gewusst, um das, was uns umtreibt, was uns interessiert. Das sind natürlich immer wieder Dinge, die mit Armut, mit Obdachlosigkeit, mit Grundstücksspekulation, mit Überwachung und sozialer Kontrolle, mit Arbeitslosigkeit, das sind natürlich Dinge, die uns umtreiben, von denen wir zum Teil auch selber betroffen natürlich sind. Dinge, von denen wir behaupten, wir können über die Kunst einen anderen Zugang zu ihnen finden, als das normalerweise das Radio, die Zeitung, TV kann, weil wir Dinge über die Kunst anders andiskutieren, anders kommunizieren können, weil die Kunst ja bekanntermaßen frei. Das heißt im Prinzip auch unabhängig von Besucherzahlen, Einschaltquoten und Auflagenhöhen ist.